Unter den Linden, der Phoenix-Talk aus dem Herzen der Hauptstadt mit Christoph Minhoff.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Unter den Linden, hier direkt vom Brandenburger Tor. Ja, die Täuschung war perfekt, Original und Fälschung nicht zu unterscheiden. Und 6 Jahre Haft war jüngst das Urteil für einen Kunstfälscher, der anderen vorgegaukelt hat, dass von ihm hergestellte Kopien seien ebenso wertvoll wie die Kunst des Urhebers. Ja, in der Politik ist Ideenklau noch nicht strafbewehrt. Urteil fällt dann höchstens der Wähler. Und die Volkspartei CDU steht derzeit unter dem politischen Verdacht, als Fälscher aufzutreten. Atomkraft, nein danke, Wehrpflicht weggetreten, Hauptschule AD, Mindestlohn, hurra. Ja, es klingt ein bisschen abgedroschen, aber vor der letzten Bundestagswahl hätte man das sich nicht vorstellen können, dass das einmal das sein wird, was die CDU als Regierungspartei umsetzen wird. Ja, Sozialdemokratisierung der Partei rufen dann einige aus der Basis, aus den Basislagern, und nur wer sich ändert, bleibt sich treu, kommt dann von der Parteispitze zurück. Ist und bleibt die CDU eine Volkspartei, und was heißt das überhaupt? Ist sie eine Partei der Mitte? Sind es Konservative? Wohin geht es? Verschiebt sich der Kompass? Darüber will ich reden mit zwei Protagonisten, die das bestens beurteilen können. Ich begrüße Mariam Lau, sind Journalistin der Zeit und Autorin des Buches Die letzte Volkspartei, Angela Merkel und die Modernisierung der CDU. Herzlich willkommen.
Danke.
Und ich begrüße den Publizisten und Historiker Arnulf Baring, der hat sein Buch gleich mitgebracht. Das ist ein bisschen anderes.
Neu, das andere ist ja schon ein paar Jahre alt.
Das ist ewig aktuell. Sind Mitherausgeber dieses Buch, ne? Schluss mit dem Ausverkauf, der traurige Niedergang der Union, das hört sich ein bisschen anders an. Auch Ihnen herzlich willkommen. Frau Lau, Sie kommen in einen Antiquitätenladen, rein theoretisch, ja? Und da steht eine antike Porzellanfigur. Und daneben steht eine Kopie aus Taiwan. Und dann kommt der Verkäufer und sagt, passen Sie auf, Sie können eine von beiden haben, kosten beide das Gleiche. Für welche entscheiden Sie sich? Fürs Original oder für die Kopie?
Ach, du lieber Gott. Fürs Original.
Das ist jetzt natürlich nicht weiter überraschend, aber jetzt stelle ich dem Herrn Baring die Frage genauso, aber Sie werden sehen, es ist ganz anders. Gleiches Beispiel, anderes Produkt. Ja, Sie kommen in einen anderen Laden, kommen in einen Elektronikladen und einer will Ihnen einen Fernseher verkaufen. Sie können sich entscheiden zwischen einem Röhrenfernseher von 1970 und einem modernen HDTV-Fernseher. Für welchen entscheiden Sie sich?
Ja, den neuen natürlich.
Genau. Das heißt also mit anderen Worten, Änderung, Veränderung an sich ist zunächst einmal noch gar nichts Böses, oder das Alte bewahren zu wollen auch noch nicht. Die Frage kommt nur darauf an, warum macht man es? Wo stehen wir denn bei dem Begriff Volkspartei überhaupt in im Jahr 2011, 2012. Ist das noch ein Modell, was überhaupt für diese Zeit passt?
Ja, offenbar ja nicht. Offenbar ja nicht. Wir haben ja auf der einen Seite eine enorme Individualisierung. Jeder Mensch, gerade in Berlin ist das besonders auffällig, glaubt, seinen eigenen Lebensentwurf, wie auch immer, öffentlich relevant zur Geltung bringen zu sollen. Und auf der anderen Seite haben wir einen enormen Konformismus. Nicht im Grunde genommen gibt es ja zwischen den Parteien überhaupt keinen Unterschied mehr. Alle vertreten das Gleiche. Also zum Beispiel nehmen Sie mal die Euro-Geschichte. Nicht? Also ob der Euro nur so oder so beurteilt wird, ist auch eine andere Frage. Aber im Grunde genommen ist doch klar, dass 70% der Bevölkerung lehnen diese gegenwärtigen Rettungsaktionen ab. Und alle vier Parteien, die Kommunisten lasse ich mal raus, sind der Meinung, nein, jetzt muss Europa gebaut werden. Da würde man doch an sich als Demokrat annehmen, eine von den vielen, egal welche, müsste sagen, wir müssen auf die Stimmung in der Bevölkerung Rücksicht nehmen, wir müssen uns sozusagen gegen dieses Projekt entscheiden, damit, auch wenn wir vielleicht das sogar für richtig halten, was die da machen, damit die Stimmung der Bevölkerung irgendwo im demokratischen System bleibt. Und das kann sie nicht, wenn alle Parteien das Gleiche sagen, aber in einer anderen Richtung, als die Bevölkerung will.
Die Frage ist, ob das wirklich für alle Bereiche gilt, aber ist es nicht eher, gibt es nicht im Moment eher einen umgekehrten Trend? Jetzt haben wir noch eine weitere neue Partei, die jedenfalls relevant jetzt im ersten Parlament, im ersten Landesparlament hier vertreten angetreten ist mit der Piratenpartei, da dieser diversifiziert sich das ja immer weiter aus. Also es wird immer kleiner, immer interessengeleiteter. Also ist die Partei Volkspartei oder ist das Modell Volkspartei überhaupt noch ein tragfähiges Modell oder nicht?
Also ich finde jedenfalls, dass man darum kämpfen sollte, weil es sehr viele Fragen gibt, die tatsächlich das ganze Volk betreffen und die ganz Europa betreffen, die jetzt gelöst werden müssen. Und ich glaube, dass man dazu Parteien braucht, die Erfahrung haben und die Experten haben, die Abgeordnete haben, die sich seit Legislaturperioden mit bestimmten Themen beschäftigen und die Bereitschaft haben, Dinge durchzusetzen, die unpopulär sind. Also ich würde mal sagen, dass alle wichtigen Wegmarken der Bundesrepublik, also Westbindung, auch die Ostpolitik zum Teil, die Einführung des Euro, die sind alle gegen den Widerstand der Bevölkerung durchgesetzt worden. Und heute sieht man natürlich die Westbindung.
Westbindung war ungeheuer umkämpft. Wir hatten damals kräftige...
Da gab es eine Stimmung dagegen. Und da würde ich sagen, Moment, einen kleinen Augenblick. Und da glaube ich, da braucht man Volksparteien, die sagen, da geht es jetzt lang. Und ich finde diesen Trend zu sagen, Politiker sind nur noch dazu da, wie es die Piraten verkörpern, wie Dienstleister unmittelbar unseren Volkswillen umzusetzen, das halte ich für totalen Quatsch und auch für tödlich.
Aber ist nicht das Zeitalter der ideologischen Auseinandersetzung ist ja als beendet erklärt worden.
Auch immer wieder, ja.
Das heißt, wo keine ideologischen Auseinandersetzungen mehr sind, ist ja auch die Frage, also stellt sich die Frage der Politik ja auch ganz anders.
Ist doch nicht wahr. Also wenn ich das Wort alternativlos höre, möchte ich denen, die das äußern, den Hals umdrehen. Und zwar deshalb, weil natürlich immer Alternativen da sind. Oft sind sie sehr unerfreulich. Im Privatleben, im Berufsleben, in der Politik gibt es immer Alternativen. Wer mir irgendetwas nahezubringen versucht, indem er sagt, das ist alternativlos, beschwindelt mich, weil er im Grunde genommen die Sache vereinfacht in seinem Sinne. Und das ist ja im Augenblick gängig. Ich meine, die Frage, wie es mit Europa weitergeht, wie es mit dem Geld weitergeht, ich bin doch völlig platt, dass wir inzwischen bei Billionen, und meine Kinder haben mich gefragt, wann ist das nicht, sage ich, jetzt kommen die Trillionen. Das ist doch hanebüchen, dass sozusagen eine gesamte politische Führung in diesen astronomischen Höhen gelandet ist und dabei natürlich massenweise Volksvermögen vernichten wird. Uns werden doch eines Tages die Wähler das um die Ohren hauen, nicht uns, sondern denen, die das gemacht haben, dass sie die Alternativen überhaupt nicht deutlich gemacht haben. Und ich fürchte manchmal, sie haben sie gesehen, aber nicht gewagt, der Bevölkerung mitzuteilen.
Woran liegt es denn, dass der Eindruck zumindest entsteht, dass es eine bestimmte Bandbreite gibt, in der Politik überhaupt noch gemacht wird oder noch machbar ist, und solche Auseinandersetzungen wie, weiß ich nicht, in den 80er Jahren Freiheit oder Sozialismus oder solche doch sehr markanten Sprüche, wieso das heute überhaupt gar keine Rolle mehr spielt in der
Politik? Ja, weil es so ist. Ich meine, 89 ist der entscheidende Systemgegner untergegangen, Gott sei Dank.
Haben Sie den Eindruck?
Er hat so eine gewisse Renaissance, aber sagen wir mal, nicht Regierungsmacht erlangt. Kann man in Deutschland, glaube ich, nicht von sprechen. Und mit dem Untergang dieses Systemgegensatzes ist natürlich der Eindruck entstanden, jetzt hat man eine breite Straße des Mainstream. Aber ich finde, wir haben noch reichlich politische Auseinandersetzungen, die man auch führen muss. Und das Problem bei den Veränderungen, die die Union durchmacht, finde ich, ist nicht, dass sie sich verändert. Wir haben uns alle verändert. Herr Baring war mal Sozialdemokrat, ich war mal Gott weiß was. Und das Problem ist nicht, dass man sich verändert, denn die Zeitläufe haben sich verändert. Das Problem ist, dass man es nicht beim Namen nennt und dass man einfach immer sagt, wie heute auf dem Parteitag wurde ja mehrmals das Wort, auf dem Parteitag der CDU wurde mehrmals das Wort vom Kompass gebraucht, als sei man einfach immer einer schnurgeraden Linie gefolgt, und das ist nun mal einfach nicht der Fall. Ich meine schon beim Atomausstieg und so weiter. Und ich finde, es ist nicht das Problem, dass man seine Meinung ändert, aber man muss es erklären, man muss es geradezu zelebrieren, finde ich.
Wenn vollkommen ihrer Meinung.
Wenn man auf die...
Sehen Sie.
Schauen wir mal, ob wir das... ob das so bleibt. Wenn man auf die Wurzeln der Partei schaut, hat sich da in den letzten Jahren nicht nur durch die Wiedervereinigung das, was da sich ideologisch, wie Sie es gerade auch gesagt haben, verändert hat, aber auch durch die Art derer, die dort die Politik machen und die Politik bestimmen, diese Partei auch gänzlich verändert? Oder gibt es, ja, der Kompass ist so häufig genannt jetzt, oder gibt es immer noch ein bestimmtes Koordinatensystem, in dem klar ist, das ist Unionspolitik, das ist Sozialdemokratie?
Nicht mehr. Sehen Sie nicht mehr. Die Sache mit dem Kompass ist ja auch gar nicht das, was die Kanzlerin an sich sagt. Die Kanzlerin sagt ja immer, keiner weiß, wo es lang geht, wir fahren alle im Nebel, wir fahren alle auf Sicht. Ja, so handelt sie auch. Auf Sicht. Im Grunde genommen versucht sie ja gar nicht, den Anschein zu erwecken, einen Kompass zu haben. Und da hat sie auch tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, dass die Kanzlerin, die vor einigen Jahren, 2003, als das letzte Mal in Leipzig war, noch ein kräftiges, ich würde heute sagen, neoliberales
war damals Programm das
hatte,
Stichwort.
Das hat sie völlig vergessen und verloren, weil sie auch die Erfahrung gemacht hat, 2005, wenn Sie sich erinnern, hat sie so als Opposition getan, als ob sie schon an der Regierung wären, also ist dann auch von der damaligen Regierung so behandelt worden, als ob sie schon Regierung wäre und die anderen seien schon Opposition, hat fast die Wahl verloren und seitdem fährt sie eben sozusagen rein opportunistisch. Nur das kann man nicht. Ich bin der Meinung, dass man den Wandel aufnehmen muss, ist klar. Dass man neue Dinge neu beantworten muss, auch klar. Aber ich glaube, um eine Partei wählbar zu machen oder auch für den Wähler irgendeine Orientierung zu geben, muss man bestimmte Markenzeichen haben und auch behalten. Wenn man CDU heißt, dann ist eben das C, entweder lässt man es weg, wenn man sagt, es ist damals so gewesen, Reuepartei von 45, waren wir alle entnazifiziert, haben wir uns das C dahingesetzt, um uns deutlich als neue zu deklarieren, ist heute nicht mehr aktuell. Aber wenn man keinerlei Orientierung mehr hat, wissen Sie, das ist ja Herr Bosbach neulich gefragt worden. Was würden Sie eigentlich einem Menschen, der zu Ihnen kommt und sagt, warum soll ich Union wählen, sagen? Sagt er, ich bin in der größten Verlegenheit. Wir haben keine Markenartikel mehr. Und das, finde ich, ist bei der CDU noch viel gravierender als bei der SPD. Weil die SPD dadurch, dass sie eine Arbeiterpartei mit sozialem Gewissen immer schon gewesen ist, die kommen darüber noch stärker weg. Und ein Punkt spielt eine große Rolle, Herr Minow, glaube ich, in allen Parteien. Keine Partei in Deutschland hat sich wirklich um Führungsnachwuchs gekümmert. Die haben alle gedacht, das kommt von selber. Nach 45 war das erstaunlicherweise so. Die Reste aus Weimar und die Kriegsheimkehrer, die sozusagen durch die 6 Jahre Krieg und Verbrechen irgendwie gründlich belehrt worden waren, das war eine tolle Führung, die wir nach 45 gehabt haben. Viel besser als Weimar.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, worauf Sie hinaus wollen.
Dass die Parteien sich nicht darum gekümmert haben, ein Personal heranzubilden, das entscheidungsfähig ist. Alle Parteien. Keine Partei hat sich darum gekümmert, auf die Gedanken gemacht. Nein, wir haben seit von Jahrzehnt zu Jahrzehnt fällt es auf und der Bevölkerung fällt es eben auch auf, dass wir kein Führungspersonal mehr haben. Wissen Sie, die ganze Begeisterung des Landes, zeitweilige Begeisterung für Gutenberg, ist doch nur erklärlich, wenn Ihnen klar ist, dass die Leute nach etwas gehofft oder etwas gewartet haben.
Eins nach dem anderen noch mal zu sortieren. Ist nicht die Parteivorsitzende der CDU, die Kanzlerin, im Grunde der Prototyp des Politikers, der im Moment gebraucht wird, um solche sehr nicht vorhersehbaren Ereignisse zu managen, eben weil sie nicht so ideologisch ist, weil sie nicht, oder
leuchtet man gar nicht sein.
Wissen Sie, ich finde, einerseits ja, weil wir einen Pragmatiker brauchen, gerade in dieser Euro-Krise. Wenn wir jetzt jemanden hätten, der auftrumpft, dann wäre dieses Deutschland, das Vierte Reich und die Plakate, die man in Griechenland sieht und so, wenn wir jetzt einen Politiker auch noch hätten, der irgendwie triumphalistisch wäre und uns geht's ja noch Gold und so, wenn wir wenn man sich mal umguckt in anderen europäischen Ländern, wenn wir so einen Typ Berlusconi hätten oder noch weiter ausgreifend Typ Netanyahu, das wäre unheimlich gefährlich, weil wir dann diese Rolle, die Führungsrolle Hinterzimmer. Wenn Sie den Parteitag heute gesehen haben, das ist ja kein Hinterzimmer.
Ich wollte den Gedanken noch mit eben der Frage dann anreichern, wenn man einem griechischen Ministerpräsidenten in einem Hinterzimmer diktiert, welche Frage er seinem Volk stellen darf, finde ich, ist das schon relativ weitreichend,
aber das ist ein Hinterzimmer. Ich meine, man hat mit ihm Bedingungen ausgehandelt, unter denen er die letzte Tranche des Rettungsschirms bekommen kann. Und dann stellt er sich hin, statt das vorher zu machen, und dann stellt er sich hin und spricht von einem Referendum. Das ist natürlich in ein Schlag ins Gesicht all der Nachbarstaaten, die ihm helfen sollen. So geht's nicht. Also ich finde, man kann jetzt nicht mit dem Volk kommen als Trumpfkarte, wenn man sonst in die Ecke gehört.
Ich will noch mal zurück zum Unterschied zu dem, was die CDU vielleicht früher verkörpert hätte oder wie das früher geregelt worden wäre. Es gab mal diesen bösen Begriff der Scheckbuchdiplomatie, als sich Deutschland noch nicht aktiv an Kampfeinsätzen beteiligt hat und man ist durchs Land. Das weiß ich nicht. Das ist die Frage an Sie, sozusagen.
Also ich finde, da wollen wir nicht hin zurück. Wir haben in Libyen sowas Ähnliches gemacht, finde ich. Das war feige und inkonsequent, was wir da gemacht haben. Die Art und Weise, wie wir uns rausgehalten haben und dann auch noch so getan haben am Ende, als wären die Leistungen der Alliierten da gar nicht so maßgeblich gewesen. Ja. So geht's nicht, finde ich. Das war die alte Form der Diplomatie. Ja. Wir gehören in solche Interventionen mit rein, aber Angela Merkel ist für mich jetzt nicht der Typus Hinterzimmer. Also was jetzt im Moment in Europa passiert, ist natürlich, dass Merkel und Sarkozy die Richtung bestimmen. Das ist richtig. Ja. Also wenn man das als Hinterzimmer bezeichnen
möchte. Und überhaupt nicht einig sind. Die Kanzlerin hat anderthalb Jahre gebraucht, um den Sarkozy, der ja ein schwer genießbarer Bursche ist. Also ich bin überzeugt, die Kanzlerin verdient schon deshalb unser Lob, dass sie das sozusagen hingekriegt hat mit dem. Denn das ist ein unangenehmer Zeitgenosse. Und die Franzosen versuchen uns permanent zu erpressen. Genau. Auch damals. Die Kanzlerin hat vor anderthalb Jahren zu Sarkozy gesagt, wissen Sie, wenn man in solchen Ländern investiert, dann hat man hohe Renditen, aber auch ein hohes Risiko. Ich bin der Meinung, 50% weg.
Ganz genau.
Hat der Sarkozy gesagt, dann treten wir sofort aus der Eurozone
aus. Genau, und wenn Sie da jetzt einen Politiker hätten, der nicht solche Nerven hat wie Drahtseile, wie Merkel sie hat, dann wäre das längst...
Gut, dann lassen Sie uns mal, so ein bisschen versuchen, zur Innenpolitik nochmal zu kommen und zu dem ideologischen Unterbau oder zu dem, auf dem die CDU jetzt fußt. Beispiel Rollenverständnis von Frauen. Gerade große Diskussion gewesen, Betreuungsgeld. Ach du lieber Gott?
Ja, das ist eine derartig bizarre Idee, dass Leute Leistungen dafür in Anspruch nehmen sollen, dass sie nicht die staatlichen Leistungen einer Kinderkrippe in Anspruch nehmen. Wo gibt es denn sowas? Also das ist doch vollkommen bizarr. Und vor allen Dingen das allerletzte, was ich dem abgewinnen kann, ist, es wird ja immer beschrieben als so ein Projekt, als ein konservatives Projekt. Und da muss ich sagen, dann ist es um den deutschen Konservatismus echt arm bestellt, wenn 150 Euro im Monat dafür, dass eine Frau zu Hause bei ihrem Kind bleibt, ein Symbolprojekt für den deutschen Konservatismus
sein. Ich finde es deshalb so ein spannendes Beispiel, weil ich glaube, daran kann man schon nochmal überprüfen oder nochmal nachfragen, welches Rollenverständnis, welches Bild ist da. Ich glaube, 92% der Frauen in Westdeutschland, in den alten Bundesländern, erziehen in den ersten 3 Jahren ihre Kinder zu Hause.
Ja.
Es sind aber nur, glaube ich, 48 in den neuen Bundesländern.
Ja.
Das heißt, mir scheint da irgendwie eine sehr unterschiedliche Herangehensweise innerhalb sozusagen alter Traditionen fand. Und heißt es, dass sich sozusagen das Nordöstliche in der CDU eben jetzt doch stärker durchgesetzt hat als das Südwestliche? Oder spielt das überhaupt gar keine Rolle?
Nee, ich glaube eher, also bei der Kanzlerin ich habe die Kanzlerin immer sehr bewundert, erstens, weil ich sie, was bei Frauen ja selten ist, völlig uneitel fand. Und das fand ich eine sehr positive Sache. Sie ist privat völlig unauffällig, ob sie eine rote oder eine grüne
Jacke anhat, weiß ich selber gar nicht. Ich muss es an dieser Stelle einmal kurz sagen, weil wir können natürlich über jede Tatsachenbehauptung, die Sie gerade nebenbei feststellen, Frauen sind prinzipiell eitel, können wir jetzt nicht alles diskutieren.
Ja, Männer sind auch eitel, aber jedenfalls das Uneitel.
Ich wollte nur zur Sicherheit einmal an dieser Stelle sagen.
Nein, das ist durchaus das Uneitle von Frau Merkel, auch die Intelligenz.
Wir schätzen Sie für Ihre Meinungsstärke.
Ich halte Sie für die intelligenteste Kanzlerin, die wir gehabt haben, von Anfang an übrigens. Sie ist unglaublich helle, unglaublich fleißig, schläft ja auch nur 4 Stunden. Aber sie hat eben meines Erachtens, wie alle Parteien seit 2009, hat die Kanzlerin spätestens seit reichlich einem Jahr völlig die Orientierung verloren. Sie macht nur noch Ad-hoc-Entscheidungen. Sie haben ja einige Beispiele schon genannt, Sie haben es auch genannt. Das ist beängstigend, denn das kann im Grunde nicht gut gehen. Dass man neue Themen aufnimmt, ist vollkommen klar. Aber dass man Markenartikel haben muss, ja, da ist eben die Frage, was ist das traditionelle Familienbild der Union gewesen? Das eben nicht die berufstätige Mutter, sondern die, die sich in den ersten Jahren um die Kinder kümmert. Und das kann man nicht aufgeben. Ich meine, das ist so eine Verlogenheit sondergleichen, dass die Frau von der Leyen mit ihren 7 Kindern sozusagen hier als Ministerin sitzt. Wer putzt bei denen die Zähne der Kinder? Wer achtet darauf? Das möchte ich gerne wissen. Das ist ein völlig verlogenes Frauenbild, das die Frau von der Leyen verkörpert. Und das will ich nun wirklich nicht in der Union als allein maßgebliches Modell sehen. Das geht nicht. Das ist falsch.
Ist die Frage vielleicht, dass trotzdem gegen... es wird ja damit ein Rollenbild, aber der Frau sozusagen verbunden, das eben auch nicht mehr als modern, glaube ich, allgemein gilt oder als auch den Tatsachen entsprechend. Wie positioniert man sich dann in dieser CDU tatsächlich richtig? Also es gibt einen großen Teil von Menschen oder von Frauen, die sagen, klar erziehe ich mein Kind im Westen in den ersten 3 Jahren, wie selbstverständlich. Andere sagen, nein, wieso? Weil die aus einer ganz anderen Tradition kommen, sagen, nö, wieso? Das ist überhaupt gar kein Problem. Die sind wunderbar aufgehoben in der Kita. Also kann eine Volkspartei, und darüber reden wir ja, kann eine Volkspartei so einen Widerspruch überhaupt sinnvoll auflösen? Können die das überhaupt?
Doch, natürlich. Also wenn man sich die CDU-Programme so der Nachkriegszeit mal anguckt, wie da über Familie gesprochen wurde und wie inzwischen über Familie gesprochen wird, dann ist die entscheidende Veränderung, dass der Moment, dass das ein glückbringendes Zusammenleben ist, der wird seit den 80er Jahren viel mehr betont in den CDU-Programmen, als das früher in der Nachkriegszeit der Fall war. In der Nachkriegszeit war die Familie immer noch so ein bisschen ein Bollwerk des Abendlandes und hatte sozusagen politische Bedeutung. Und inzwischen ist das als so ein privater Raum angesehen, in dem man glücklich werden soll. Und Frau von der Leyen, also das finde ich schon ein bisschen unfair, eine Frau, die 7 Kinder in die Welt setzt, die hat das...
Ja,
das
in können die Welt ist dann ihre
nein,
Wege
nein, nein,
geht.
Nein, 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 die geht ein nicht ihrer Wege. Die geht nicht die in der Wege. Also das...
Sie müssen auch Frau von der Leyen verteidigen.
Ich muss auch Frau von der Leyen verteidigen. Ich habe da wirklich großen Respekt vor. Die Frau hat auch ihren Vater zu sich geholt, der inzwischen ja sehr krank ist.
Sie kümmert sich doch nicht um den Vater.
Natürlich kümmert sie sich auch.
Ach, ist doch nicht wahr.
Na gut, also was ich nur sagen will, ist, ich glaube, dass die CDU da nicht einfach ihr Fähnchen nach dem Wind hängt, sondern ihr Fähnchen nach dem hängt, was in der Partei erlebt wird. Was die Frauen, die in der Partei arbeiten und leben und für die Partei Politik machen sollen, entweder bei sich, bei ihren Töchtern oder in ihren Kirchen oder so weiter, was sie erleben. Und ich finde, man kann von einer Volkspartei nicht verlangen, dass sie in den 50er Jahren stehen bleibt, nur um der taiwanesischen Basis zuvorzukommen.
Frau Lau, das wird doch kein Mensch ernsthaft annehmen. Ja. Aber es gibt eben beide Modelle. Wer wie ich häufig rumkommt sozusagen in den Basisorganisationen der Union, der ist erstaunt über die Unruhe, die da herrscht. Es ist eben nicht wahr, dass eine Partei nur das eine vertreten kann. Sie muss auch das andere glaubhaft verkörpern. Und eine das tut sie aber nicht. Eine sozialdemokratische Union ist im Grunde überflüssig. Warum soll man denn die dann wählen, wenn die SPD das vielleicht klar
ist? Ist das Problem, dass man bestimmte gesellschaftliche Veränderung oder auch durch besondere Ereignisse zu einer anderen Bewertung kommt, ist es das Problem, dass die Veränderung, oder ist das Problem, dass man nicht erklärt, warum man einer solchen Veränderung folgt?
Also es hängt doch damit an, dass ein großer Teil unserer Politiker gar keine Kinder hat. Also insofern gar nicht weiß, was das selber bedeutet. Übrigens auch einen großen Teil der Medienleute. Wenn Sie mal sich überlegen, wer so in Wahlkämpfen, ja, Sie nicht, ein großer Teil. Ich habe Sie in vieler Hinsicht, habe ich Ihnen sogar recht gegeben heute, müssen ja zugeben, bin nicht voreingenommen.
Nein, ich überhaupt.
Das wollen wir es mal nicht übertreiben.
Ja, wir sind nicht am Ende. Aber jedenfalls, das ist doch klar, dass sozusagen die verschiedenen Modelle, und ich sage ja eben, keine Partei hat sich darum gekümmert, wie kriegt man Führungspersonal. Wissen Sie, wenn ich so wie 10 Jahre im Seminar mit einem anderen jungen Menschen zusammengesessen habe, weiß ich weniger über den, als wenn ich 3 Tage mit ihm und ein paar anderen über einen Gletscher
laufe. Aber ich glaube, Stück Führungspersonal, um das ich mich kümmern muss, ist schon kein Führungspersonal mehr.
Leute,
aber ist nicht ein Teil der Wahrheit, dass es
in das kaum... Das geht doch nicht von selber, bitte Sie. In Frankreich, in England und Amerika, alle drei Länder haben ganz unterschiedliche einzige Modelle. Aber Sie haben Modelle. Wir haben keins. Und so ist die Führung. Warum, wie erklären Sie denn ein Phänomen wie den Gutenberg, der doch offenbar ein großer Rostdeutscher war? Warum war die Bevölkerung so ungeheuer begeistert? Weil sie dachte, endlich mal ein Mensch, der anders ist als diese Apparatschicks, die uns langweilen und mit Phrasen abspeisen.
Aber ist nicht gerade die Geschichte des Aufstiegs von Frau Merkel an die Spitze der Partei und dass dort Verharren geradezu ein Musterbeispiel für Durchsetzungskraft und strategische Herangehensweise, was ja von einer Führungskraft im Allgemeinen verlangt wird. Ich meine, dass Frau Merkel heute keine Oppositionen oder kaum Oppositionen in der eigenen Partei hat, liegt ja jetzt am wenigsten möglicherweise an ihr, sondern an denjenigen, die alle vorher gegangen sind.
Ja, kann man sagen, aber man kann, sie hat doch
in die Wirtschaft dazu beigetragen.
Nein, sie ist sehr viel härter und sehr viel, wie gesagt, die Abweicher in ihrer Partei, die werden von ihr sozusagen als ziemliche Kanaillen betrachtet, auch behandelt. Sie, also die Autorität,
nein, die in vielen Fällen.
Nein, ist doch nicht das wahr.
Das würde mich jetzt interessieren, warum zu Recht?
Na, also ich finde, jemand, der erwartet, dass eine Frau ihn, also ich rede jetzt mal von Friedrich Merz, dass eine Frau ihn, der sie bekämpft hat bis aufs Messer, dann in dem Moment zum Fraktionschef
macht. Ich rede jetzt von den Leuten, die
machen. Ich meine, das ist einfach Unsinn. Ja, und sich dann beleidigt zurückzuziehen und immer aus dem Hinterhalt schützenmäßig,
das wäre mir jetzt gar nicht eingefallen, weil das war, glaube ich, damals war Frau Merkel ja noch gar nicht Fraktionsvorsitzende.
Doch. Ne, genau, was war sie Generalsekretärin?
Sie war Generalsekretärin. Die Frage, wer wird hier Fraktionsvorsitzende?
Genau.
Es war ein Streit zwischen Merz und
ganz genau.
Merkel.
Und Merz hat erwartet, dass sie ihm das gibt. Und das geht doch nicht.
Ja, also da haben Sie wieder mal vollkommen recht. Wenn sozusagen Stoiber 2002 ran durfte und damit scheiterte, musste danach natürlich der künftige Kandidat, die Frau Merkel,
kommen wir zu anderen Themen.
Nee, aber sie haben im Augenblick in der Union eine Stimmung, die ist totalitär. Die Art und Weise, wie mit Abweichern umgegangen wird, ist
auch
unerlaubt.
Das ist aber scharfer Tobak.
Aber ich weiß, was ich sage. Gerade weil ich ein Anhänger der Kanzlerin war, bin ich empört darüber, wie die mit ihren Abweichern umgeht. Das ist unmöglich und das wird auch scheitern. Also, es wird scheitern. Wer so eine Partei behandelt, wer so verächtlich mit den Leuten umgeht, der hat ausgespielt. Und wer kein Markenzeichen mehr hat, wird die Partei nicht halten können.
Mal zwischendurch ein Glas Wasser, sie erregen sich zu sehr, finde ich fast.
Ich weiß, was ich sage.
Ja, gut, würden Sie wahrscheinlich nicht unterschreiben. Ich versuche es mal mit einem anderen Thema, was uns ja im letzten Jahr auch überrascht hat oder in diesem Jahr überrascht hat, was den Wandel anbelangt. Die Frage des Atomausstiegs und dass er in dieser Form jetzt vollzogen wird von der CDU, war nun wirklich auch mehr als überraschend. Mhm. Und ich frage jetzt auch noch mal die Erkenntnis, dass Atomkraft mit bestimmten Risiken verbunden ist,
war jetzt nicht so
die rein, ist nicht wirklich neu. Mhm. Und dass auf ein Atomkraftwerk ein Flugzeug fallen kann, das wusste man auch schon länger. Und dass es im Rheingraben auch ab und an mal ein Erdbeben gibt, wusste man auch. Mhm. Und dass die Endlagerfrage nicht geklärt ist, wusste man auch. Mhm. Und dass in Grafenrheinfeld, in Unterfranken, der Tsunami wahrscheinlich nicht hinkommen wird, ist auch wahrscheinlich. Also das heißt, wie überraschend, wie glaubhaft, wie nachhaltig ist dieser Wandel in dieser Frage und wie wird er am Ende auch wahrgenommen werden von den Menschen, vom Wähler, denn es wird ja unterstellt, dass damit eher ein politisches Kalkül verbunden ist. Mhm. Wie sehen Sie das?
Also ich glaube erstens, dass die Mehrzahl der Wähler oder der Bundesbürger für diesen Ausstieg ist. Und ich glaube, dass es viele Leute gibt, die dann sagen, mir ist ziemlich egal, wer das wie begründet, Hauptsache es wird gemacht. Aber dass zweitens der Ausstieg nicht der CDU zu zugutekommen wird. Also das Kalkül, damit hole ich Wählerstimmen von den Grünen weg, ist irrig gewesen. Und diese Begründung,
auf lange Sicht, sind Sie da sicher?
Ja, da bin ich sicher. Was ich glaube, was das Kalkül der Kanzlerin war, war ein entscheidendes Hindernis zu einem Bündnis mit den Grünen irgendwann mal aus dem Weg zu räumen. Und die Stimmung für Baden-Württemberg, denn da fiel das ja zeitlich kurz zusammen, davor, die Stimmung für Baden-Württemberg jetzt nicht so ganz gegen die CDU auslaufen zu lassen. Ein bisschen den Grünen den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem man also mit dem Atom... Übrigens gibt es ja jetzt Gerüchte, dass es jetzt schon wieder zum Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg kommt. Also, dass der Ausstieg schon wieder zurückgedreht wird.
Nicht so schnell, das ist mal langsam, jetzt sind wir gerade erstmal bei dem einen. Was hier auffällt, ist, ich würde gerne noch mal über dieses Totalitär vielleicht noch mal hinwegsehen, was aber auffällt, ist, dass man dass man diese Entscheidung ja nie mit einem Parteitag oder mit einer Diskussion in der Partei wirklich abgefedert hat. War das die richtige Entscheidung, es so zu machen, weil man ansonsten einen solchen konsequenten Wechsel in der Ausrichtung nicht hinbekommen hätte? Oder wäre es notwendig gewesen, das nochmal im Nachhinein, im Nachgang abzusichern durch einen Parteitag, wie auch immer?
Ja, das gilt für alle diese Dinge. Das gilt natürlich da, denn überlegen Sie mal, selbst wenn wir das wollten, also selbst wenn wir diese Wende vollziehen wollten, das ist natürlich völlig klar, sagt Ihnen jeder Fachmann, das dauert 20 Jahre. Allein die Leitungen, die gebaut werden müssen, da gibt es ja auch viele Bürger, die da dagegen sein werden, die wollen ja auch nicht unter den Schlagstromleitungen wohnen und so weiter und so weiter. Nein, nein, auch denken Sie mal die Wehrpflicht. Die Wehrpflicht war natürlich eine der Identitätsmerkmale der Union. Der Bürgeruniform war sozusagen die Sache, für die wir gewesen sind. Warum?
Weil eben
seit der Französischen Revolution ist sozusagen der wehrhafte Bürger der ganze Demokratie, die Verteidigung des eigenen Landes und so weiter. Und der Bürgeruniform, nein, das ist Baudissin und so, von Anfang an gemeinsames Sache gewesen. Dann sagt jemand plötzlich, wir haben kein Geld. Also jede Diskussion über Wehrpflicht, die mit wir haben kein Geld anfängt, ist doch von vornherein falsch. Sie müssen doch fragen, welche Gefahren gibt es? Welche Gefahren, welche Bedrohung? Und dann kann man sagen, dafür haben wir Geld, haben wir kein Geld oder so. Man hätte meines Erachtens in der Demokratie, egal wer es anstößt, 2 Jahre diskutieren müssen, was brauchen wir für eine Armee? Stattdessen sagen die, wir haben kein Geld. Am Schluss haben wir eine teure Freiwilligenarmee, wir haben keine Freiwilligen und wir haben keinen Offiziersnachwuchs. Also sowas über den Daumen zu peilen und übers Knie zu brechen, ist doch völlig verantwortungslos.
Das war jetzt aber erstaunlicherweise,
genau wie die Energie.
Das war jetzt aber erstaunlich, jetzt bleiben wir kurz bei dem Beispiel nochmal. Ja. Das war ja erstaunlicherweise gar nicht die Frau Merkel und gar nicht die
CDU. Natürlich
war
es die Frau Merkel.
Es war glauben
Sie, dass der Verteidigungsminister alleine machen
Herr
kann?
Zum Guten.
Nein, natürlich nicht. Ach, das ist, da versteckt sie sich dann gerne, aber das ist natürlich mit der Kanzlerin genau
eine richtige Chance kriegt die bei Ihnen jetzt gerade nicht.
Nein, verdient sie auch nicht. Okay. Im Augenblick ist sie völlig falsch gewickelt.
Okay, die Frage ist ja durchaus angemessen, ob das nicht tatsächlich auch ein Markenkern der Union war, zu sagen, wir wollen einen Bürger in Uniform, wie gerade schon erwähnt, und wir wollen ganz bewusst eine Armee, die aus dem Volke herauskommt, die sich immer wieder erneuert, die immer wieder... Sieht sie das nicht oder ist das auch eine Frage von Opportunität oder warum?
Sie sieht, dass die Lage, also man hat früher an die Landesverteidigung gedacht. Jetzt sehen wir sind umgeben von befreundeten Staaten. Landesverteidigung ist also nicht mehr das Thema, sondern das Thema ist die Interventionsarmee, die schnell und flexibel terroristische Einsätze oder Situationen wie in Libyen oder so weiter.
Asymmetrisch,
das war das Wort, was ich suchte.
Mir ist es jetzt darauf an die Stelle eingefallen.
Das ist komisch, nicht? Wenn einer grübelt, dann grübeln alle. Die darauf reagieren kann und dass da irgendeine entscheidende Strukturveränderung sein musste, das hat mir schon eingeleuchtet. Nur gebe ich Herr Baring recht, das Holter, die Polter und die Verbrämung, wo es dann eigentlich doch darum ging, Geld zu sparen und so weiter. Damit hatte ich ein Problem. Aber ich finde, dass das in den Händen von de Maizière doch jetzt ein gutes Ende gefunden hat.
Aber jetzt ist nichtsdestotrotz ist es ja so, Kernkraft Atomkraft-Thema abgeräumt. Hm. Wehrpflicht abgeräumt. Hm. Hauptschule, Bildungspolitik abgeräumt. Ja. Jetzt Mindestlohn wahrscheinlich auch abgeräumt.
Nach Kontroversen innerparteilichen.
Ja, gut, an diesem Thema schon. Wird denn am Ende diese Strategie nicht eben dann doch aufgehen, weil sie ja in einem Wahlkampf, der dann irgendwann mal tatsächlich auch offiziell beginnt, und nicht nur im Regierungshandeln möglicherweise, wird doch diese Frage, Sie können doch keinen Wahlkampf führen ohne ein Thema sozusagen.
Und wenn alle Themen. Wahlkampf war das Thema Angela Merkel. Also die Kanzlerin hat mit sich plakatiert.
Ja, da war das Thema mehr
das
Schluss
Risiko,
mit großer Koalition eher.
Ja, also mein Eindruck ist, die Stimmung läuft auf eine große Koalition raus. Sie wird das machen wie damals. Sie wird sozusagen mit sich. Jetzt habe ich den Eindruck, die Stimmung im Volk ist, wir brauchen eine große Koalition, damit also die Vernunft gebündelt ist. Und der FDP traut man in Sachen Vernunft jetzt nicht mehr so rasend viel zu, verstehe ich auch. Also die Kanzlerin wird mit sich plakatieren. Und das Risiko, das sie dabei eingeht, ist natürlich, dass auch alle Schuld bei ihr landet, wenn das zum Beispiel mit Europa nicht klappt.
Mhm. Ja, das kann gar nicht klappen.
Also nochmal die Frage war ja, ist diese Strategie der Erneuerung, das ist ja eigentlich schon eine Wertung, der Veränderung und des Abräumens von Themen, ist das eine erfolgversprechende Machtstrategie oder ist es das nicht? Weil Sie sagen ja, wenn ich das richtig verstanden habe, Sie sagen ja, das wird scheitern, das wird nicht funktionieren,
Sie hat ja bisher jedes Mal bei Wahlen verloren. Ich weiß, als ich nach der letzten Wahl nach Paris kam, sagten die zu mir, sagen wir, ihr feiert da alle die Frau Merkel als Siegerin, aber guckt euch mal die Wahlergebnisse
an. Sie wird 10 Jahre
Kanzlerin schlechter als
beim letzten
sein.
Mal. Das ist ja immerhin schon mal nicht schlecht.
Naja, das ist auch das Einzige. Die wird auch nach Europa und die UNO entschwinden. Irgendwann lässt die uns ja hinter sich. Das ist auf dem Marsch.
Es wird eine große Koalition geben und sie wird die Kanzlerin.
Die große Koalition wird die SPD nicht machen, wenn sie wieder die Zweite ist. Das hat die SPD gelernt bei der Geschichte. Wenn sie Zweite ist, geht der ganze Ruhm auf die anderen.
Ich glaube, wenn es nicht für Rot-Grün reicht, dann wird die SPD das sehr wohl machen.
Na ja, dann wird Steinbrück eben Finanzminister. Ich bin kein Prophet, bin Historiker, Sie auch nicht vielleicht. Also insofern wollen wir
uns noch überlassen.
Ja, welche Schlüsse
ich bin der Letzte, der hier Prognosen abgibt.
Nee, Prognosen, das ist
auch ein bisschen gefährlich in einer Zeit, in der irgendwie plötzlich von einem Jahr auf das andere irgendwie alle Themen, die uns hier über Jahre an dem Tisch beschäftigt haben, weg sind.
Ja, nehmen wir mal an, bei der nächsten Wahl, ich übertreibe jetzt sehr, hätte die Union 10% der Wählerstimmen und die SPD 8. Würde doch die CDU sagen, die Kanzlerin jedenfalls, wir haben die Wahl gewonnen. Mit anderen Worten, die Tatsache, dass die Zahl der Wähler so ungeheuer zurückgeht, dass nur noch die Hälfte der Deutschen wählt, praktisch, interessiert die Politiker alle nicht. Die Parteien sind alle voll. Nein. Ich würde dafür sein, ja, hoffentlich sind Sie meiner Meinung, weil das nämlich der demokratische ist, dass die Plätze leer bleiben. Dann würden die Parlamente halb leer sein. Würden sagen, Kinder, was ist denn hier los? Wo ist denn unsere Bevölkerung?
Ja, aber dann sollen die Leute sich einbringen.
Das ist eine demokratische Entscheidung, zu sagen, ich gehe nicht
doch nicht
wählen.
In diese Betonparteien, die im Grunde wie Behörden organisiert sind. Nein, das... Würden Sie einem jungen Menschen, etwa Ihren Kindern, raten, dass sie in die Partei gehen?
Statt immer überall rumzunölen, sollen sie lieber reingehen?
Nein, die künftigen Parteien werden ganz anders um Wahlen organisiert sein, werden spontane Bürgerinitiativen sein. Die Bürger müssen mitbestimmen, welche Leute kandidieren sollen.
Aber
nicht die Parteiapparate mit ihren verschlafenen Funktionären, die sozusagen nie Leute nach vorne bringen, die originell sind, die Verantwortung übernehmen, die Risiken eingehen, die vernünftig sind, die auch die Bevölkerung ansprechen können. Dass wir
vielleicht,
sind doch ein verschnarchter Verein geworden, diese Parteienlandschaft.
Vielleicht
so geht das doch
vielleicht
nicht.
Vielleicht wollen die Wähler gar nicht solche Heißsporne in der Politik.
Da täuschen Sie sich vollkommen. Die Menschen erwarten, dass man sich emotional einbringt, dass man nicht so tut, als ob das alles, was ich da sage, der höchsten Weisheit paar Autos, also, wenn Mutti alles entschieden wird. Nein, das geht nicht. Man muss mit den Leuten reden, man muss ihnen klar die Alternativen deutlich machen, auch das Risiko klar machen und dann sagen, Kinder, krempelt die Arme hoch, wir werden das schon gemeinsam schaffen, aber nicht mit diesem verschlafenen Gelaber aller Parteien. Es hängt mir zum Hals raus und es wird nicht gut gehen. Die Demokratie braucht die Meinungsfreiheit, die braucht die Auseinandersetzung. Alles wenn das richtig. Alles nicht mehr stattfindet, dann ist die Demokratie am Ende und nicht am Anfang.
Ja. Trotzdem ist es so, dass der Wähler, so emotional geht es selten im Bundestag zu, da gebe ich Ihnen recht.
Trotzdem Nein, das ist ja der Mangel des
trotzdem
Ganzen.
Ist der, trotzdem
die
ist,
müssen
trotzdem,
in 7 Stunden Moment, 1000 Seiten lesen, das ist doch alles unglaublich.
Moment. Trotzdem ist es ja so, dass der Wähler am Ende, glaube ich, kann ich belegen, eben nicht denjenigen nimmt, der für eine besondere und für ein besonders profiliertes Programm steht oder für eine besonders extremere oder eine etwas schärfere Position steht, sondern der Wähler entscheidet sich ja gerne für denjenigen des Ausgleichs, für den der Mitte, für denjenigen. Ist also sozusagen die Frage, wo ist im Jahr 2012, im Jahr 2011, im Jahr 2013 dann entscheidend auch, wo ist die Mitte in dieser Gesellschaft? Also ist die Frage, wo richte ich eine Partei aus, die Frage rauszufinden, wo ist mittlerweile die Mitte, um diese auch ausreichend besetzen zu können?
Also ich glaube, so schwer ist das gar nicht. Also ich habe das Gefühl, es gibt so ein paar Gedanken, auf die können Leute sich hier in diesem Studio da draußen ohne weiteres einigen. Also man kann nur ausgeben, was man erwirtschaftet hat. Ist so ein Gedanke.
Halten
wir uns nicht dran.
Ja, werden wir uns auch künftig nicht dran halten.
Nein, aber inzwischen ist das ein Thema der Politik. Und ich glaube, die Leute mögen zwar Heißsporne, wenn sie mal so eben auftauchen, aber wem man die Geschicke in die Hand drückt, in einem Moment, wo Deutschland und ganz Europa an einem Abgrund stehen, da muss ich Ihnen sagen, da glaube ich, dass die meisten Leute sagen, da gucke ich nach dieser Frau mit den Drahtseilnerven, da brauche ich keinen Berlusconi und keinen Medienstar und keinen flirrenden zu Gutenberg, der irgendwie mit Emotionen jonglieren kann oder so. Also da, glaube ich, hat sie noch mal ganz gute Karten. Also Helmut Kohl hatte die Wiedervereinigung, Helmut Schmidt hatte meinetwegen den Nachrüstungsbeschluss, wie auch immer. Sie hat die Krisenbewältigung und wenn ihr das gelingt, hat sie sehr gute Chancen.
Nee. Ach, Kohl wird als der Totengräber der D-Mark und die Kanzlerin als die Totengräber des Euro in die Geschichte eingehen. Bis 2013 ist das nämlich ganz deutlich geworden, dass diese Rettungsaktion, ich habe das vor 15 Jahren geschrieben, ich hab das neulich noch mal gelesen, ich war vollkommen platt über mich selber, ich war 3 Tage stolz auf mich selber. Ja, weil ich gar nicht für möglich hielt, dass ich vor 15 Jahren gesagt habe, wissen Sie, mich ruft neulich jemand an und sagt, lesen Sie mal in Ihrem Buch von damals, Seite 210, sag, was steht denn da? Nee, da gucke ich da rein, weil der mir das nicht verraten wird, da steht, am Schluss wird die Währungsunion auf ein gigantisches Erpressungsmanöver hinauslaufen. Nachdem ich vorher seitenlang geschrieben habe, warum die Transferzahlungen notwendig sind, aber keiner das Geld haben wird, um die Transferzahlungen zu leisten, die Konstruktion war von vornherein nicht lebensfähig. Glauben Sie mir, also da sind wir auch ganz einig, glaube ich. Wenn wir uns darüber unterhalten, würden wir sagen, das war ein politisches Projekt, es war kein wirtschaftliches Projekt und deshalb ist es schief, weil die Politik eben nicht
jetzt waren wir doch bei der,
gewesen ist.
Jetzt waren wir doch prophetisch, jedenfalls in der Rückschau, vor 15 Jahren waren Sie prophetisch, jetzt sind Sie es nicht mehr. Deshalb frage ich Frau Lau die letzte Frage, nämlich wird denn dieses Experiment, weiß ich nicht, ob das ein Experiment ist, aber wird denn dieser Versuch, die Union anders zu positionieren und mit bestimmten Themen neu zu besetzen, wird das tragfähig sein, auch über eine mögliche längere Zeit noch, wenn eine Landtagswahl nach der nächsten möglicherweise weiter verloren geht oder wenn dann am Ende auch die Bundestags verloren geht? Oder ist es wirklich mit dieser einen Frau so besetzt, mit Frau Merkel? Wie sehen Sie das? Also ist das die Merkel-CDU oder ist es tatsächlich die CDU der Zukunft?
Nee, es ist die Merkel-CDU. Und ich glaube, dass die Leute nicht im Wahlprogramm blättern und davon ihre Entscheidung abhängig machen, sondern sie machen ihre Entscheidung von der Performance abhängig. Wie übt ein Politiker sein Amt aus? Und wenn die Leute den Eindruck haben, dass Merkel diese Krise bewältigt, und die Krise ist das vorherrschende Thema und die wird uns als solches auch erhalten bleiben, dann hat sie gute Chancen.
Gut, das war das Schlusswort. Denn die 43, 44 Minuten sind schon rum. Herzlichen Dank für dieses sehr engagierte. Sie bleiben einfach immer noch emotional. Das ist herrlich. Es gibt ja nicht mehr viele Leute, die das so in der Art und Weise.
Mich regt das auf. Ja, das ist doch unglaublich. Eine Schlafmützendemokratie ist keine Demokratie, ihr Lieben. Das
gut
nicht so.
Bei uns kann man weiter. Ja, bei uns kann man weiter herrlich streiten. Das werden wir auch weiterhin tun. Ganz herzlichen Dank an Sie beide. Sie bleiben bitte bei Phoenix. Jetzt kommt der Tag und wiederschauen.